das Weltfeuilleton präsentiert. Der Kulturschock. Der Podcast aus den Abgründen des Geisteslebens.
Wir sind
Hanna Lühmann
und Jan Küveler,
Redakteure im Feuilleton der Welt und sprechen heute wie alle 14 Tage über Themen, die gerade die Welt bewegen, schockieren, schocken, um es ganz kurz zu sagen. Was ist es denn heute, Hanna?
Ja, also mich und dich besonders geschockt hat, glaube ich, der geplante Denkmalsturz von Kant, dem großen Philosophen, der, glaube ich, keiner weiteren Erklärung bedarf, der jetzt aber im Verdacht steht, ein übler Rassist zu sein und dem deswegen möglicherweise reale und symbolische Denkmalstürze bevorstehen. Dann haben wir uns noch vorgenommen, was auch ziemlich damit zusammenhängt, diesen nebulösen und omnipräsenten Begriff der Identitätspolitik mal ein ganz bisschen genauer anzuschauen, der in den letzten Wochen, aber eigentlich natürlich auch schon in den letzten Monaten und Jahren zum Kampfbegriff geworden ist und zum umkämpften Begriff, und den wollen wir uns mal etwas genauer anschauen. Und ich glaube, das wird alles so ein bisschen durchweben, was wir diskutieren wollen. Und als letztes steht uns dann die möglicherweise Transphobe, so das Framing ihrer Kritiker, Bestseller-Autorin und fast Kant-statushafte Schriftstellerin J.K. Rowling bevor. Die hat nämlich getwittert, und das finden viele Leute ganz doof. Und warum und wie, dem wollen wir auch so ein bisschen nachgehen. Habe ich das jetzt ausführlich dargestellt?
Nee, das hast du alles super zusammengefasst und natürlich auch schon gleichzeitig so viele Fragen aufgeworfen oder Möglichkeiten, Potenziale erschaffen, in die man gleich reingehen kann. Zum Beispiel, wenn wir mal loslegen mit den Denkmälern, die jetzt gestürzt werden sollen. Also Kant selber, müsste man jetzt noch sagen, ist ja bisher, steht, glaube ich, noch relativ fest auf seinem Sockel. Also besonders ist ein berühmtes Denkmal, steht in seiner Heimatstadt Königsberg, beziehungsweise heute Kaliningrad.
Da war ich tatsächlich schon mal an dieser Kant-Statue. Ich war wahnsinnig verkatert, weil wir da hingesegelt sind.
Und ich 36 verkantert sozusagen.
Ich war verkantert, genau. Ich war 36 Stunden also nicht nur unterwegs, sondern auch seekrank. Und habe mich wirklich übergeben wie noch nie in meinem Leben. Habe deswegen etwas verschwommene Erinnerungen. Aber ich war an dieser.
Das heißt, wenn ich das also jetzt richtig deute, dann hat die Statue schon gewankt,
gewissermaßen
vor deinen Augen. Also
es war ein
visionärer Besuch.
Es war 2014, da wurde es auch schon mal hart diskutiert. Wahrscheinlich gab es da gewisse metaphysische Zusammenhänge.
Ja, interessant. Ja. Aber wir haben ja jetzt einfach gesehen, so in den letzten Tagen, es wurden ja tatsächlich einige Statuen entweder gestürzt, also wahrscheinlich die heftigste Aktion war im britischen Bristol, in dieser Hafenstadt. Da haben Aktivisten der Black Lives Matter Bewegung oder zumindest Leute, die sich dieser Bewegung zugehörig fühlen, die ganz aktuell gegen diese brutale Tötung, muss man ja sagen, von George Floyd protestieren, aber im Prinzip einfach generell rassistische Gewalt brandmarken. Und die haben diesen Colston, Edward Colston hieß er, dieser Mensch, der da geehrt wurde per Statue.
Das war
so
ein Sklavenhändler sozusagen. Oder wer war das nochmal?
Genau, der war einerseits Sklavenhändler, aber ich glaube, diese Statue wurde ihm nicht in seiner Eigenschaft als Sklavenhändler gestiftet früher, sondern weil er gleichzeitig halt auch, und das zeigt eben schon diese Spannweite dessen, womit wir uns da beschäftigen, ein großer Mäzen war, der die Stadt wesentlich, also Bristol wesentlich aufgebaut hat und einfach tolle öffentliche Gebäude sozusagen mit seiner durch den Sklavenhandel erworbenen Kohle finanziert hat sozusagen. Und heute, jetzt liegt er im Hafenbecken, weil die haben ihn da irgendwie runtergerollt etc. So. Und das war ja nicht der einzige Vorfall, ne? Also
bei uns gab es auch. Ich weiß nicht mehr genau. Also du hast ja darüber auch geschrieben diese Woche in deinem Artikel mit dem wunderschönen Titel In dubio pro Aufklärung, dessen ganze Vielschichtigkeit mir dann sozusagen erst heute beim nochmal Lesen aufgegangen ist. Genau, nee, ich wollte nur sagen, bei uns in Hamburg gab es doch auch irgendwas mit Kunstblut oder so, oder?
Genau, das war Bismarck. Also Bismarck steht in Hamburg-Altona und wurde damit Kunstblut bespritzt sozusagen. Also der Kopf ist noch dran und die Statue steht, ist nur etwas rot geworden. Bismarck hätte wahrscheinlich auch also dem Sozialismus sehr abhold, nehme ich an, sich geärgert darüber, zumindest deswegen. Und in Amerika, in Minnesota ausgerechnet, ist eine Kolumbus-Statue gestürzt worden, etc. Also da haben wir jetzt also schon einen Sklavenhändler und Mäzen, einen Entdecker, wenn man so will. Ne? Das ist natürlich schon ein sehr gefährlicher Begriff, dieser Entdecker. Es wird ja schon widersprochen. Es ist ja immer eine Frage der Perspektive, ob man entdeckt oder nicht. Und jetzt sind wir aber eben schon, also bei Kant sind wir halt angekommen und deswegen hat uns das wahrscheinlich, also sind wir auch mitten im Feuilleton. Das ist ja wirklich einer der Heroen der Geisteswissenschaft, der ein Vordenker der Moderne, Aufklärung, Universalismus, geht alles auf ihn zurück. Und der wurde jetzt auch noch nicht angefasst, soweit wir wissen, abgesehen von verkaterten Touristen, die vorbeikommen und ihn deswegen sozusagen etwas schräg betrachten. Aber zwei deutsche Historiker haben sich erklärt und haben gesagt, naja, also mindestens solle sein Bild in der Geschichte überdacht werden oder ein anderer hat tatsächlich konkret vorgeschlagen, ihn doch auf den Kopf zu stellen, also die Statue einfach umzudrehen, damit wir anders auf ihn blicken in Zukunft. Und ja, worum geht's denn da, Hanna? Was ist der Vorwurf, der Kant gemacht wird?
Ich muss schon wieder eine persönliche Anekdote erzählen, die, glaube ich, gar nicht so
zu tun hat. Ja, bitte, bitte, ist doch immer gut.
Ich habe auch schon mal in meinem Instagram-Feed am 1. Mai eine umgedrehte Statue gepostet von Hegel sozusagen. Also ich habe das, es gibt ja diesen Hegelplatz vor der Humboldt-Universität und diese berühmte Hegel-Statue, vor die auch schon diverse Menschen, die ich kenne, nach wiederum durchsoffenen Nächten sich erbrochen und sie so wahrscheinlich auch schon irgendwie entweiht haben, habe ich einmal abfotografiert und sie vom Kopf auf die Füße gestellt und fand das damals einen wahnsinnig lustigen Instagram-Kalau.
Genau, das ist ja einfach ein Kalau. Genau, für unsere Hörer, die jetzt ihren Marx nicht mehr so genau präsent haben, das war ja sozusagen die große Forderung von Marx, Hegel vom Kopf auf die Füße zu stellen und sozusagen fest, nicht nur in der Ideenwelt, sondern auch in der sozialen und ökonomischen Wirklichkeit zu verorten und die Analysen da eher durchzuführen.
Ja, genau. Ja. Und du hast mich gefragt, was der Vorwurf gegen Kant ist sozusagen. Und ich muss jetzt, glaube ich, so ein ganz kleines bisschen ausholen, weil bei mir, also wenn man das hier mal so aus dem Nähkästchen der Redaktionsarbeit sozusagen plaudern darf, es war wahnsinnig interessant, als es auch so darum ging, wer nimmt sich jetzt dieses Themas an, dass man irgendwie so ein bisschen das Gefühl hatte, keiner traut sich so richtig, außer du hast dich dann getraut, über Kant zu schreiben, weil man ihn einerseits als, glaube ich, so große, eben abendländische, natürlich Ikone und Denkfigur glaubt, quasi mit der Muttermilch aufgesogen haben zu müssen und dann aber nicht textsicher ist. So, deswegen kann ich,
Also ich meine, es ist, wie ich jetzt auch, ich war jetzt auch nicht der große Kenner seiner anthropologischen Vorlesung, muss ich sagen, sondern ich kannte jetzt auch als Literaturwissenschaftler vor allen Dingen so die Kritik der Urteilskraft. Ganz berühmt ist ja die Kritik der reinen Vernunft, auf die sich dann sogar Leute, wie ja quasi im Bembe, über den wir ja auch schon häufiger gesprochen haben und dessen Name, glaube ich, jetzt vielen Leuten bekannt geworden ist in den letzten Wochen durch diese große Antisemitismus-Diskussion. Aber auch der nennt ja sein Hauptwerk Kritik der schwarzen Vernunft zum Beispiel und bezieht sich natürlich in Abgrenzung, aber eindeutig auf Kant. Also es steht alles in dieser Tradition. Jetzt in diesem Fall, also Rassismusvorwürfe gegen Kant, finden sich eben nicht in seinen Hauptwerken, in seinen berühmtesten Schriften, sondern es ist wirklich eher eine Sache für Spezialisten. Da musste ich auch erstmal eintauchen. Und besonders in diesen anthropologischen Vorlesungen, die er halt auch gehalten hat, ne? Der war ja wirklich sehr aktiv, jeden Sommer neue Vorlesungen. Da finden sich halt so Taxonomien, also Hierarchisierungen, quasi systematische Hierarchisierungen auch von Menschenrassen, wie es eben damals so schön hieß, bei Kant immer mit C geschrieben, wie auch bei Hegel, also die geschrieben wie Race, aber eben Rasse ausgesprochen. Und da sagt halt Kant eindeutig, die Weißen stehen ganz oben und unten drunter sind dann halt die Gelben, die Roten, die Kupferroten, das waren die amerikanischen Ureinwohner, also die nordamerikanischen Ureinwohner und die Schwarzen sozusagen. Die Schwarzen, die auch, das habe ich bei Hegel noch gestern gefunden, bei Hegel Kant und Hegel haben sich da wenig gegeben in ihrem Rassismus damals. Hegel sagte irgendwie, die Schwarzen, die sollen doch froh sein letztlich, wenn man sie vor der Praxis bewahrt, sich gegenseitig zu verspeisen. Das sei doch üblich in ihren Kreisen. Also wenn da so ein Edward Colston vorbeikommt, quasi, ich paraphrasiere, also ein europäischer Sklavenhändler, der tut denen ja was Gutes im Prinzip.
Da gibt es ja auch ganze...
Ja, nee, sag.
Nee, genau. Genau, also es gibt so viele Stränge, habe ich das Gefühl, an die man diese Diskussion anknüpfen kann. Diese Denkfigur sozusagen, dass man ihnen mit der Versklavung, also den Schwarzen, den Afrikanern, damals was Gutes tut sozusagen, das ist ja quasi eigentlich die rassistische Denkfigur par excellence. So. Also erstmal die Konstruktion sozusagen des anderen, also man muss es irgendwie schaffen, ne, diesen anderen so zu entmenschlichen, ihm irgendwie tierische Attribute zuzuschreiben und so weiter, um daraus dann für sich ableiten zu können, dass man eigentlich in einem letztlich irgendwie humanistischen Akt oder den eigenen Humanismus bestätigenden Akt sozusagen diese Versklavung nicht nur ausüben darf, sondern ja, sie quasi ausüben soll. So,
das ist, glaube ich, ein total wichtiger Punkt, weil die Leute, ne, ist ja logisch, ganze Gesellschaften wollen sich ungern als abgrundtief böse betrachten und finden deswegen natürlich dann sehr clevere politische und philosophische, weltanschauliche Rechtfertigungen für ihre Handlungen, und das funktioniert dann halt genau, wie du es beschrieben hast, glaube ich, einfach durch solche systematischen Abwertungen, und man selber kann sich dann in die Rolle des Gönners, des Retters etc. Oder in diese Rolle hinein imaginieren, sich dazu stilisieren. Und ja, und so funktioniert das. Und man muss wirklich sagen, das wäre jetzt vielleicht so die Kurzfassung, also es stimmt tatsächlich, kann man sagen, also Kant und Hegel waren sicherlich aus unserem heutigen Verständnis heraus üble Rassisten. Sie meinten es sicherlich nicht böse. Sie haben genauso gehandelt, also aus einem europäischen Überlegenheitsgefühl. Die beiden haben sich auch für ganz tolle Philosophen gehalten. Sie hatten ja auch recht damit in vielerlei Hinsicht. Aber wie das so ist, dann, ne, man kennt ja Leute, die die zu Recht von sich überzeugt sind, in den Bereichen, in denen sie sich auch gut auskennen, dann fangen die halt an, über alles Mögliche zu quatschen und produzieren sich da auch und halten sich auch für unfehlbar. Ich meine, Kant ist wenig aus Königsberg rausgekommen. Ne? Der war halt nicht in den amerikanischen Provinzen damals oder in Afrika etc. Das war alles vom Hörensagen. Und letztlich haben die beiden dann wenig mehr gemacht, als die Stereotype der Zeit zu reproduzieren und etwas eloquent auszukleiden in ihrer Philosophie. Und gleichzeitig natürlich durch ihre Bedeutung dazu beizutragen, dass der Rassismus im Herz der Moderne, im Herz der Aufklärung sozusagen seinen Platz gefunden hat und dann eben auch entsprechend durch kolonialistische Projekte und rassistische Projekte sozusagen in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten durchgeführt werden konnte. Das ist sozusagen alles richtig. Aber, so müsste man jetzt sagen, aber, jetzt genau, muss man, ja. Muss man deswegen jetzt die Statue abreißen? Was meinst du, Hannah?
Ah, genau. Also Gott, ich will jetzt gerade schon wieder erstmal auch noch so viele Sachen eingehen, die du gerade gesagt hast, und die wir, glaube ich, auch unbedingt verhandeln müssen, um diesen Fall zu klären, sozusagen. Also deswegen würde ich jetzt schon mal ankündigen, du sagst sozusagen, dass die, ich weiß nicht mehr genau, wie du es gerade formuliert hast, aber du hast gesagt, die Aufklärung hat sozusagen den Rassismus mitzuschaffen, sozusagen, und es gäbe ja aber auch, also mitgeschaffen, aber es gäbe ja auch vielleicht eher den Ansatz sozusagen zu sagen, die Aufklärung ist natürlich, ist ja auch irgendwie eine Binse, ne, in sich dialektisch sozusagen und total, bringt sich sozusagen gleichzeitig, also bringt Licht und Dunkelheit oder was wir als Licht und Dunkelheit definieren sozusagen immer gleichzeitig hervor. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch in Bezug auf die Frage nach Identitätspolitik, über die wir gleich noch quatschen wollten. Das wollte ich nur als Gedanken gerade schon mal so ein bisschen so festhalten, so genau.
Also die Aufklärung andere, kann man halt sagen, weißt du, das ist im sozusagen abgehend von dem, was vorher war, also von irgendwie letztlich Religion und Feudalismus, die also ne, die immer den Deckel drauf machen. Da hat halt entweder der König recht oder der Papst letztlich. Kommt dann halt die Aufklärung und sagt, nein, wir wollen die Dinge untersuchen, wir wollen drüber nachdenken, es gilt das bessere Argument etc. Und da muss man halt auch sehen, dass natürlich gerade unter den frühen Heroen dieser neuen Disziplin ganz viele Fehler gemacht wurden. Also Fehler aus heutiger Sicht. Ich meine, darüber wird dann auch jede Zeit im Einzelnen richten, ob was Fehler sind, was nicht. Ja. Es steht jedenfalls immer alles zur Diskussion und kann umgewälzt werden. Und das ist halt, glaube ich, so wichtig. Das heißt, dass diese Aufklärung einerseits das Böse in sich trägt, eben dialektisch, obwohl sie das Gute will, aber gleichzeitig auch die Mittel mitbringt, an diesem Bösen wieder zu arbeiten und es zu verbessern. Sozusagen. Und das ist halt wesentlicher Teil auch eben des Denkens von Kant und Hegel. Und Ja, und das wäre für mich sozusagen die Kurzversion, warum man auch eben nicht verzichten soll auf diese Denkmäler. Es wäre halt vor allen Dingen einfach fatal, die rein affirmativ zu begreifen. Also jetzt dieses Denkmal zu sehen und sagen, hier wird irgendwie ein alter weißer Mann geehrt, der nur irgendwie das Richtige gesagt hat. Nein, es geht darum, das war eine wichtige Figur in einem Denkprozess, der nicht abgeschlossen ist und dessen Nicht-Abgeschlossenheit auch essentieller Teil der Philosophie von ihm war, sozusagen. Ja. Und wenn man das mitbegreift und wenn man das sicherlich auch dann noch kontextualisiert vielleicht, man kann ja eben Führungen haben etc., Plaketten, die da dran kleben, man kann ja auf diese Ambivalenz einfach eingehen und das in der Ambivalenz stehen lassen, weil nur so, glaube ich, kann uns auch die Geschichte was Produktives mitgeben.
Ja, genau. Und ich meine, das ist jetzt ja nun, also du hattest mich ja auch gefragt, ob ich finde, dass man deswegen Denkmäler sozusagen stürzen soll, darf, muss. Ich würde halt auch immer sagen, politischer Aktivismus lebt natürlich halt von der Vereinfachung. Also er lebt von der Ausblendung von Kontexten. Er lebt irgendwo von der Nicht-Differenzierung. Das ist nichts, was ihn schlecht macht oder sowas, sondern das ist einfach sowas wie eine strukturelle Notwendigkeit, um überhaupt diese Art von radikalen Bildern erschaffen zu können, die entstehen, wenn eben diese Denkmäler da, also wenn diese eine Statue da jetzt zum Beispiel ins Hafenbecken fällt. Das ist ja ein Wahnsinnsbild.
Ja, so, ne? Ja, und man kann ja auch sagen, weißt du, also der Typ war in erster Linie dann auch Sklavenhändler. Die Kohle für diese Stadt hat er eben aus seinem Sklavenhandel. Aber
genau, und das ist ja auch immer was ganz anderes. Ne? Das muss man halt auch wirklich absolut differenzieren. Und genau, also das würde ich auch jederzeit so sagen. Genau. Und bei Kant ist es, glaube ich, so. Also uns erwartet zum Zeitpunkt, wo wir hier jetzt gerade mal wieder unter unseren Kopfhörern sitzen und das sozusagen coronamäßig aus unseren Homeoffices aufnehmen, erwartet uns auch noch ein Artikel von meinem ehemaligen HU, also Humboldt-Uni Philosophie-Professor Volker Gerhard, der sehr bewandert ist auf diesem Kant-Gebiet und der sozusagen in seiner Ankündigung dieses Textes, den er jetzt auch über Kant und diese Aktion schreiben wird, gesagt hat, es gebe da wohl auch eine Entwicklung sozusagen innerhalb von Kants Denken tatsächlich weg von dem Begriff der Rasse eben hin zum Begriff des Menschengeschlechts und eben auch der Menschheit sozusagen, der das quasi schon in sich sozusagen lernfähig auch überwindet. Also eben auch Kant Denken selbst nicht als etwas Statisches, sondern etwas, das sich natürlich irgendwie auch entwickelt, das lernt, dass das natürlich innerhalb der Gegebenheiten seiner Zeit auch tut und das entschuldigt natürlich auch nicht alles und so weiter. Aber ich glaube, da gibt's auch noch einiges Interessantes zu entdecken. Also eben, es ist nicht einfach nur gut-böse, auch innerhalb dieser einen
Denkwelt. Also da bin ich gespannt. Ich weiß jetzt nur, also Kant ist ja 1804 gestorben und also Ideen, über die ich da gestolpert bin gestern, die halt noch wirklich wohl Rasse auch vorkamen, das ist sogar nach 1800 oder um 1800 erschienen. Also es war ganz kurz vor seinem Tod. Aber klar, also ich bin total gespannt. Wollen wir weitergehen erstmal, Hanna? Sonst glaube ich, die absolut. Zeit wird ein bisschen knapp. Wir können ja noch ein bisschen mal kurz über Identitätspolitik per se reden, weil die ja auch so ein bisschen den eine Brücke markiert eigentlich von diesen ganzen Aktionen jetzt, dieser doch sehr ungestümen, wie du auch sagst, in vielen Teilen vielleicht auch berechtigten, Bilder schaffenden Radikalität von neuen Bewegungen, die auch dann eben womöglich übers Ziel hinausschießen, aber wichtig sind, damit sich überhaupt was tut sozusagen. Und dann jetzt auch gleich J.K. Rowling und dem Twitter-Shitstorm, der da gerade läuft.
Ja. Genau, es hängt ja auch alles zusammen. Ne? Also es ist ja alles letztlich, sind es immer diese Kulturkämpfe, die irgendwie um Identitäten im weitesten Sinne kreisen. So. Und warum wir jetzt in der Vorbereitung auf den Begriff gekommen waren, also was mich daran zum einen interessiert, ist, dass ich das Gefühl habe, der Begriff schwirrt so herum, er schwirrt in den Feuilletons, er schwirrt im Internet. Und er hat aber doch eigentlich, also der Begriff Identitätspolitik, und er hat aber doch vielleicht mehr Implikationen, als man jetzt so aufs erste Lesen denkt. Also Maxim Biller hat vor mittlerweile auch schon wieder 2 Wochen einen
wirklich furiosen...
Der Schriftsteller Maxim Biller, von dem ich heute Nacht geträumt habe, das wäre ganz komisch.
Wirklich? Wow.
Ja. genau, und der hat einen furiosen Essay in der Zeit geschrieben, in dem er sozusagen die Identitätspolitik nach Strich und Faden verdammte. So, Pause für mich sozusagen, weil ich finde, man muss jetzt ganz kurz zuerst einmal oberflächlich definieren, was er oder was man im allerweitesten Sinne überhaupt als Identitätspolitik Politik definiert, um sozusagen zu verstehen, was daran verdammenswürdig ist oder warum man sich darüber so streiten kann. Und ich glaube, er definiert das, ich habe das Zitat jetzt gerade leider nicht zur Hand, aber erstmal so sehr grob als quasi jede Art von Minderheitenpolitik tatsächlich in dem Falle größtenteils sozusagen, die als naja, irgendwie Interessensvertretung einer sich ja, ihre bestimmte selbst, Besonderheiten.
Ne? Oder genau. Entweder ihrer selbst oder der Gruppe, mit der sie sich da identifizieren, auftreten.
Genau, also Schwarze machen Identitätspolitik, ja. Schwarze, queere Menschen machen Identitäts... So, ne?
Genau, also, oder man tritt als Agent auf, das kann man auch machen sozusagen, ne? Dann tritt man von mir aus als irgendwie hetero-weißer für irgendwie queere Schwarze auf und beklagt dann oft zum Beispiel die mangelnde Repräsentanz dieser Gruppe in irgendwelchen Machtstrukturen, ne? In Verlagen, in der Politik, in im Fernsehen, wherever quasi, in Podcasts, ja, es kann überall sein. Und Biller deutet das, wenn ich mich jetzt richtig erinnere an diesen Text, vor allen Dingen als ein letztlich als ein zynisches Spielchen selber an die Schaltstellen der Macht zu kommen. Ne? Ja. Er sagt also, im Prinzip wollen die gar nicht das System verändern, wie sie immer behaupten. Sie wollen einfach nur für sich einen besseren Platz im System. Und wenn sie halt nicht gut genug sind, das durch Qualität zu schaffen, so Biller, dann versuchen sie es jetzt halt auf die Mi-Mi-Mi-Tour und fordern es einfach.
Ich hasse dieses Mi-Mi-Mi. Ich finde das so schrecklich. Irgendwie
ja,
so.
Es war auch eine Art, also es war auch vielleicht nicht ein Biller-Zitat, aber man hört es häufig in diesen Diskussionen. Also
ja, ich weiß, genau.
Es indirektes ist ein Zitat von mir, genau.
Absolut, absolut. Aber ich finde das so, irgendwie so doof. Also es wird ja ganz oft eben auch von Leuten, also von so Aktivisten auf Twitter irgendwie verwendet, wenn die halt sagen, ja, jetzt kommt hier irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie die Weiße und jammert über bla 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 oder so Mimimi, so, ne? Also es ist so ein bisschen so ein, ich weiß nicht, ich finde es halt so was Doofes irgendwie besser. Ich mag es nicht, aber es ist ein feststehender Diskursbegriff mittlerweile, muss man sagen. So Mimimi-Kultur gibt es wahrscheinlich genauso, wie es irgendwie Whataboutism und was weiß ich nicht alles so gibt. Genau. Also ja, Biller sagt es natürlich halt auch in seiner typischen großartigen, völlig überspitzten Wut-Rhetorik sozusagen. Also deutet er quasi genau Identitätspolitik an einer Stelle als einen Kampf der Untalentierten, ne? Der in zweiter Reihe stehenden.
So schließt er, glaube ich, vor allen Dingen sogar. Das ist ja so seine Pointe gegen Ende. Ne, genau. Die jetzt einfach den anderen es nicht gönnen oder eben sich selbst unbedingt aus Eifersucht oder Selbstüberschätzung einen Platz an der Sonne sozusagen, ja, irgendwie, um einen alten kolonialistischen Term hier zu benutzen, sichern wollen und deswegen halt auf dieses Mittel verfallen sind, um das zu machen.
Und er schießt
kann man
ja
denn, aber, also, genau. Ja, nee, also ich frage mich jetzt, also ich fand den Text wirklich auch toll. Ich frage mich halt, ob er den ganzen Komplex so erschöpfend beschreibt. Nee. Denn ja. was mir fehlt, oder also meine Frage, ich glaube, der hat recht, also dieses Phänomen oder diese Dynamik gibt es sicherlich. Andererseits sieht das ja dann so aus, wenn man sich darauf beschränkt in der Analyse, als seien die Forderungen komplett und in toto unberechtigt. Und so weit würde ich erstmal nicht gehen, oder? Was meinst du, Hannah?
Nee, genau. Also ich glaube halt vor allem, wir müssen das irgendwie noch schärfer sozusagen umreißen, dieses Phänomen. Weil es ist ja, also Identitätspolitik, genau, also ich würde auch gerne gleich mal kurz sozusagen diese Literaturbetriebsblase, die jetzt auch gerade schon wieder in meinem Kopf entstanden ist, anpieksen und sie dann verlassen und eher auf so eine globale Ebene gehen, weil das, was Biller auch in dem Essay ja eigentlich meint und was dem Essay halt auch so seine lustige Schärfe gibt, ist ja auch so ein bisschen die vor allem deutschsprachige Literaturszene, also eben die Rowohlt-Autoren, über die wir hier auch schon mal geredet haben, die dann da
irgendwie schreiben. Die Woody Allens Autobiografie zum Beispiel verbieten lassen wollten oder Rowohlt aufgefordert, also ihren eigenen Verlag aufgefordert haben, die nicht zu bringen aufgrund unbewiesener Anschuldigungen, ne, die eben in Amerika seit Ewigkeiten laut geworden sind, aber im Zuge der MeToo-Debatte dann nochmal etc. zum Beispiel. Ne?
Genau, so, also es ist ja auch wirklich ein Rundumschlag einfach gegen Leute, die man so kennt und dafür ist es vor allem, glaube ich, für uns als Feuilletonisten vielleicht auch sehr lustig, das so zu lesen und sich da dann halt eben so ein bisschen dieser Deutung anzuschließen. Aber Identitätspolitik an sich ist ja jetzt auch kein patentierter Begriff, sondern ist ja erstmal vielleicht etwas, was auch, sage ich mal, Emanzipationsbewegungen, also in der Wesensart schon beschreibt, die viel, viel früher entstanden sind. Also man könnte natürlich die Bürgerrechtsbewegung auch schon als Identitätspolitik bezeichnen.
Klar, Frauenwahlrecht.
Also ist ja Frauenwahlrecht, genau. Also all das ist und war Identitätspolitik. Und da sind wir auch wieder bei der Dialektik der Aufklärung tatsächlich. Ich will gerade noch mal ganz kurz einen Schlenker machen, von dem ich hoffe, dass er nicht zu weit wegführt. Aber ich habe neulich in so einem wirklich sehr, sehr interessanten Reklamheftchen, das ich für einen Text angelesen habe. Das heißt die Verteidigung, die Vereindeutigung der Welt. Und ist von einem Islamwissenschaftler. Das tut in dem Kontext aber nicht zur Sache, dass er Islamwissenschaftler ist. Ich habe leider seinen Namen auch vergessen. Buch bitte einfach trotzdem mal googeln und gegebenenfalls kaufen. Genau, es heißt auf jeden Fall die Vereindeutigung der Welt. Und er erklärt an einer Stelle, also ist wahrscheinlich auch ein bisschen banal, aber mich hat der Gedanke für den Moment zumindest wirklich erhellt, dass der Homosexuelle sozusagen, ja, eigentlich eine Erfindung des 19. Jahrhunderts ist, sagt er, glaube ich sozusagen. Ja. Also vorher gab es kein homosexuelles Subjekt in diesem Sinne, sondern es gab homosexuelle Handlungen. Das heißt natürlich nicht, dass diese homosexuellen Handlungen nicht irgendwie Gegenstand von Diskriminierung waren. Im Gegenteil, also so, da muss man jetzt ja noch nicht mal ausholen sozusagen, um zu sehen, dass es evident ist. So, aber es gab sozusagen eben nicht, und da sind wir beim Schlüsselbegriff dessen, worüber wir gerade reden, die Identität in diesem Sinne als Homosexueller. Also ich definiere mich sozusagen als Homosexueller mit einer persönlichen Identität, mit also dann irgendwie auch daraus natürlich dann abzuleitenden politischen Forderungen und so weiter. Und ich finde, das fasste sehr schön diese Dialektik der Aufklärung, weil er dann halt quasi gesagt hat, in dem Moment, in dem dieses Subjekt entsteht, kann dieses Subjekt als Subjekt auch Gegenstand von Diskriminierung werden. So, oder diese Gruppe, die das fordert sozusagen.
Genau, da sind wir im Grunde, wenn wir, um das nochmal kurz zu erklären, nochmal einen kurzen Rückbezug erhalten dazu Kant und der Aufklärung, da könnte man das eben ähnlich sagen. Also auch der Rassismus, wie wir ihn kennen, ist im Prinzip eine Erfindung des 18. Jahrhunderts in dem Fall. Tatsächlich, also vorher gab es logischerweise amerikanische Ureinwohner, ob man sie jetzt schon gesehen hatte oder nicht, und Chinesen etc., aber diese ganze Einteilung in Farben und so weiter, die ist dann natürlich eine Konstruktion, eine gemachte, eine aus Worten, Begriffen, Konzepten bestehende, die dem Ganzen übergestülpt wird und die auch veränderbar ist historisch. Ne? Also zum Beispiel die Chinesen galten erst als dunkel tatsächlich, also bei Linné, bei dem berühmten Systematiker und Taxonomen, der hat die erst lange als dunkel geführt und erst später als gelb. Und übrigens dieses Gelbe, das fand ich auch sehr spannend, nicht wegen ihrer Hautfarbe etwa, die wurden vor allen Dingen eben als dunkel oder auch als weiß lustigerweise gesehen, abwechselnd wahrscheinlich, welche man gerade meinte. Aber gelb war die Farbe des Herrschers, also der chinesische König, der trug irgendwie gelb als Wappen, als Uniform etc. Und darüber ist dann diese Assoziation von gelb und asiatisch gekommen, hat sich festgesetzt und heute sieht man dann auch diese Leute als gelb, beziehungsweise also man ist gewohnt, die als gelb zu sehen. Sie werden in Comics, in Karikaturen etc. gelb gezeichnet und man wundert sich nicht mehr. Und das, glaube ich, ist schon wichtig für Leute, die jetzt keine Geisteswissenschaftler sind, wo man sowas auch mit mehr oder weniger mit der geisteswissenschaftlichen Muttermilch dann aufsaugt. Aber diese Grundidee überhaupt, auf die Welt zu blicken, eben mit veränderlichen Brillen gewissermaßen, die sich historisch verändern, dass man sogar sagt, sogar was wie Hautfarbe, sogar was wie Sexualität, Identität. Das sind keine in Stein gemeißelten Dinge, die immer schon existierten, sondern die kommen womöglich durch bestimmte Diskurse erst auf und werden dann tradiert über Jahrzehnte und Jahrhunderte, bis sie so sehr in Fleisch und Blut übergegangen sind, dass die meisten Leute sie für selbstverständlich halten, obwohl sie es eben nicht sind.
Genau, und ich würde da halt immer noch so als Mini-Klammer hinzufügen, das bedeutet trotzdem nicht, dass sie ganz beliebig sind. Also ich finde halt, also so natürlich so, ne? Klar. Also ich meine, am deutlichsten wird das ja immer beim Geschlecht, also deswegen, dazu kommen wir ja auch gleich noch. Also ich finde, die Debatte wird auch dann immer so vereinfacht gefühlt sozusagen. Es gäbe es nur, entweder ist es alles konstruiert, das bedeutet gleich gesellschaftlich ausgedacht, oder es ist biologisch.
Und dann nicht existent ist dann immer in Klammern sozusagen.
Ganz genau. Genau, ja. Und da denke ich mir halt immer so, naja, aber kann es denn nicht beides sein? Also ich mag ja das Konzept des Leibs auch wahnsinnig gerne. Also dass wir halt
des Leibs im Sinne von Leiden?
Nee, im Sinne von Leiblichkeit. Also
wie, Leib, verstehe.
Genau, Leib wie Körper oder Leib eben gerade nicht wie Körper. So, aber dass wir halt eben sozusagen als biophysische Gesamtheiten immer schon in der Welt sind, so würde ich das etwas philosophisch überdreht vielleicht ausdrücken. Und sozusagen ist gar nicht sozusagen dieses Subjekt gibt, was dann irgendwie auf die Gesellschaft stößt und dann irgendwie böse erzogen wird oder so, sondern es gibt ja ein Zusammenspiel von, was weiß ich, eben Hormonen, Blut, was weiß ich nicht, also nicht Blut jetzt im rassistischen Sinne sozusagen, sondern halt irgendwie, also uns halt einfach als Leibe, als Körper, die wir in der Welt sind sozusagen. Und klar, denen dann halt auch bestimmte Eigenschaften von männlich, weiblich und so weiter zugeschrieben
werden. Also da sind wir eigentlich schon, also bevor wir jetzt zu sehr ins Abstrakte da ausufern, also ich finde, da sind schon ganz viele Stichpunkte, die jetzt auch in der Rowling-Debatte nämlich abgehen.
Ja, ja, genau.
Weil wenn ich es mal ganz kurz zusammenfasse und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, also J.K. Rowling, die berühmte Autorin von Harry Potter, zigfache Milliardärin und also die Filme basieren alle darauf, eine Riesenindustrie und heiß geliebt von sehr vielen jungen Leuten auch. Und das wird interessant, weil viele dieser jungen Leute sind ja eben auch heute Teil dieser sogenannten Woke-Generation, die sich also für derlei Themen wahnsinnig interessiert und stark macht. Die Rowling steht jetzt also in der Mitte eines Shitstorms, der darauf basiert, dass sie eine erklärte Sozialistin, wahrscheinlich auch Feministin, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob sie sich auch so als Feministin begreift, aber jedenfalls keine irgendwie typische Rechte oder was auch immer, die beharrt relativ, also schon seit einigen Jahren kommt das immer mal wieder auf, also es scheint ihr sehr wichtig zu sein, sie beharrt auf einer biologischen Identität von Mann und Frau im Prinzip. Sie sagt, Frauen sind halt, Frauen menstruieren, Frauen haben eine Vagina, Frauen haben einen Uterus etc. und Männer eben die anderen anderweitig bekannten Merkmale sozusagen. Und und darin, und das könnte ja in einer gewissen Weise eine Selbstverständlichkeit sein, aber in dem Moment, wo es jetzt in eine Diskussion um sogenannte Transpersonen geht, was sogenannt kann man auch streichen, sogenannt, nur falls noch jemand mit dem Begriff nicht vertraut ist. Also Trans-Leute, die eben sich nicht zugehörig fühlen dem biologischen Geschlecht, mit dem sie geboren sind, sozusagen. Oder
weil das ist ihnen das zugeschrieben wird, schon schwierig, werden sie wahrscheinlich
was
sagen.
Was ihnen zugeschrieben wird, genau. Also ich glaube sogar, das biologische Geschlecht ist gar nicht so wichtig. Aber dass jemand, der eben mit einem Penis geboren wird, sich dann nicht als, vielleicht hat er nichts gegen den Penis, fühlt sich aber trotzdem als Frau. Was immer das bedeutet, aber das ist ja eine individuelle Sicht sozusagen. Da sagt halt Rowling, das interessiert sie halt nicht so richtig, beziehungsweise sie will irgendwo einen Strich ziehen, ne? Und das nicht endlos laufen lassen. Also sie findet dann schlecht, glaube ich, wenn geborene Männer, die sich als Frau identifizieren, eine Frauentoilette besuchen würden oder so. Da ist sie nicht so dafür und kriegt da halt extrem Prügel
Prügel. Genau, und sie hat ja eigentlich, also es ging jetzt wieder los, ne? Also genau, hast du ja schon ganz richtig gesagt, es gab schon mehrere Tweets, die sie da irgendwie gemacht hat und so. Und jetzt ging es aber gerade wieder los, weil sie sich halt ein bisschen lustig gemacht hat über, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was es genau war, also ich weiß den Spruch noch, aber nicht mehr, in welchem Kontext der aufgetaucht ist. Also es war irgendwo die Rede, ich glaube vielleicht auch an irgendwie einer öffentlichen Toilette oder so, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau, aber von People who menstruate, also Menschen, die menstruieren. Ist halt so eine ganz, ganz typische Formulierung, die so auch sehr stark im Moment in den Mainstream einzusickern beginnt, kann man das sagen. Also jetzt nicht diese Wendung konkret, aber viele solcher Wendungen, die halt aus einem sehr aktivistischen Transmilieu kommt. Ich finde es immer auch wichtig, das irgendwie nochmal zu sagen, weil ich halt irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl habe, dass es ist ja ein Stück weit irgendwie ein Social-Media-Diskurs, ne? Also das wird von bestimmten sehr politisierten, sehr, da sind wir wieder identitätspolitisch bewegten, dann jetzt eben in dem Fall Trans-Leuten oder queeren Leuten sozusagen verwendet, und man hat das Gefühl, genau, man kennt es dann irgendwie. Ich weiß aber gar nicht, also es ist wirklich eine total offene Frage und jetzt nicht auf so eine nervige, konservative Art und Weise, so eine offene Frage, die ich habe, sondern es würde mich wirklich mal interessieren, ob diese Leute für die ganze Trans-Community sprechen, wahrscheinlich nicht. So, Klammer zu.
Wer wäre auch die ganze Trans-Community?
Wer wäre die ganze, genau, also über alle irgendwie, genau, also halt sich selbst als Trans irgendwie oder sonst wie definierenden Leute und so. Nee, natürlich nicht, aber irgendwie finde ich halt immer, man hört da auch wenig andere Stimmen. So,
ich meine zum Beispiel jetzt ist es,
Nee, die Formulierung war eben Women who menstruate und J.K. Rowling machte sich dann darüber lustig. Ich fand es ehrlich gesagt auch ein bisschen lustig. So, sie schrieb auf Englisch, wasn't there a word for it? Help me out, please. Women, woman, waboon oder so. Also sie suchte quasi nach dem Wort women, was jetzt in einem tradierten Sprachgebrauch einem da erstmal eingefallen wäre. Leute, die menstruieren, das sind natürlich, würden manche jetzt sagen, Frauen und eben nicht, wie die TransaktivistInnen sofort hinzufügen würde, zum Beispiel eben auch Frauen, Ich bin da nicht ganz formulierungssicher, ich entschuldige mich hiermit bei.
Ja, das ist also, das fällt uns allen, glaube ich, auf. Dass, ja. Also das ist wahrscheinlich halt auch nochmal, ne, also ich habe jetzt gerade so drüber nachgedacht, du hast eben gesagt, virtueller Raum vor allen Dingen sind die unterwegs. Wenn man das jetzt mit den Black Lives Matter-Leuten vergleicht, also auch den Demonstranten etc., die man gesehen hat, die sind ja auch sehr aus dem virtuellen Raum rausgeschwappt auf die Straßen. Ja. Ne? Also wir waren ja in Berlin zum Beispiel hier so überrascht, als wirklich dann 50.000 auf die Straße gegangen sind etwa. Ich glaube, das ist zumindest eine Zahl, an die ich mich erinnern kann. Und der ganze Alexanderplatz ja unglaublich voll war, obwohl die Veranstalter mit 1.500 gerechnet hatten. Also es ist schon, glaube ich, und natürlich sind diese Black Lives Matter-Leute und die sich damit identifizieren oder damit sympathisieren, sehr viel mehr als jetzt irgendwie für die Trans-Leute Aktivismus betreiben, weil es ist einfach noch ein etwas kleineres Thema, hat man den Eindruck. Also ich vermute nicht, dass man 50.000 Leute dafür auf die Straße kriegen würde. Und es ist halt wirklich, alle sind, selbst die größten Sympathisanten, die sich aber nicht wirklich auskennen, weil sie selber keine Trans-Personen sind zum Beispiel und einfach noch relativ neu auf diesem Turf sich bewegen, machen halt wahnsinnig viele Fehler. Ich habe gerade gesehen bei 54books.com, das ist auch so ein kleiner Zusammenschluss von Literaturkritikern, die alle jünger sind und sehr, sehr eben in diesem Woke-Geist operieren. Bekannt geworden zum Beispiel mit diesem Vorschauenzählen und Frauenzählen von Berit Glanz, die geguckt hat, wie viele Frauen veröffentlicht werden von den Verlagen und wie so das Verhältnis zu den Männern sei, etc. Die haben gerade heute oder gestern nachgelegt mit einem Text, wo die Vorschauen durchgeguckt haben nach Trans-Themen, also Büchern, die von Trans-Leuten entweder geschrieben sind oder davon handeln. Und es werden vor allen Dingen auch Fehler aufgedeckt. Also dass sogar diese wohlmeinenden Verlage, die das jetzt machen, dauernd Fehler machen in Pronomina, in irgendwie der etc. Ne? Also ja. Genau. Und genau, also niemand ist da firm sozusagen offenbar, bis auf die härteste, bis den auf den härtesten In-Circle, glaube ich, dieses Trends.
Genau, und da ist es, also ich schwank da immer so hinterher zwischen, einerseits finde ich diesen Diskurs wahnsinnig hart und irgendwie nervig und belehrend. Dann denke ich mir, du bist schon wieder weg, Jan, kann das sein?
Ich höre dich.
Okay, sehr gut. Ich habe dich gerade nicht mehr atmen gehört. Also irgendwas. Ja,
ich halte manchmal die Luft an, wenn du so spannende Sachen sagst.
Genau. Hatte Angst, dass du irgendwie,
dass ich ertrinke.
Ich hatte Angst, dass du ertrinkst. genau. Nee, also irgendwas in diesem Diskurs nervt mich, also auch in dieser Unbarmherzigkeit. Dann sozusagen reflektiere ich wieder mein eigenes Genervtsein. Das geht wahrscheinlich auch vielen so und denke dann halt sofort, naja gut, irgendwie muss es ja auch nerven, damit überhaupt was passiert. Dann frage ich mich auch so, ich kann schon dieses Argument natürlich total gut verstehen und auch empathisch nachfühlen, dass man wahrscheinlich natürlich nicht will, dass auf eine bestimmte Art und Weise immer wieder über einen geredet wird, die man selber als total irgendwie falsch oder unangemessen oder irgendwie auch lächerlich empfindet oder so. Also dieses Empfinden jetzt bei Transpersonen eben so. Also da hüpft dann irgendwie immer so meine Gefühlskette als weiße Frau jungen bis mittleren Alters, die eigentlich innerlich der berühmte alte weiße Mann irgendwo ein Stück weit auch immer ist, sozusagen von einem Punkt zum anderen und ich kann mich nicht so richtig entscheiden. Ich finde aber irgendetwas daran, und jetzt sind wir schon wieder bei Identitätspolitik, dann halt auch schwierig. So würde ich
sagen. Weißt du, ich meine, so ein typisches Argument von quasi Leuten, die jetzt sich wenig dafür interessiert haben in den letzten Jahren, lautet ja erstmal, selbst wenn man nicht so böse ist hier wie jetzt Billa, könnte man halt eine große Verwunderung darüber empfinden, dass wahrgenommene marginale Themen, also wie viele Transpersonen hat man so in der letzten Zeit irgendwo gesehen, ne, etc. Also ist das, also viele Leute fragen sich, glaube ich, entspricht die mediale Sichtbarkeit und die mediale Häufung dieser Themen einer gesellschaftlichen Verbreitung gewissermaßen.
Genau.
Oder so. Und das ist ja eine Frage, die man durchaus stellen kann. Ich glaube aber, es ist hilfreich jetzt in dieser ganzen Debatte, die eben unpolemisch zu stellen. Also die jetzt nicht, sich dann nicht so ein Hö-Hö-Hö anzuknüpfen, als wäre das alles schon entschieden, sondern das erstmal gelten lassen als Kritik. Ich finde auch diese Aktivisten sollten umgehen mit dieser Kritik. Aber das wäre vielleicht jetzt mein kleiner Take. Ich meine, wir können jetzt hier nicht unendlich lange drüber sprechen. Aber mein kleiner Take wäre zu sagen, sicher, also geben wir vielleicht mal dazu als Gedankenspiel, das sei eine Art Luxusproblem, um diesen auch schon wieder sehr gefährlich, dieses gefährliche Wort zu benutzen, aber ein Luxusproblem von Gesellschaften, die mittlerweile eine Stufe erreicht haben an Selbstreflexion etc., dass sie bereit sind, auch über diese Widersprüche nachzudenken, die in ihrer eigenen Mitte existieren. Und es ist ja auch nicht so schlimm. Also es ist ja eigentlich ein großes Zeichen von Hoffnung, wenn wir mittlerweile uns auch mit erstmal wahrgenommenen kleineren Problemen beschäftigen. Das heißt ja vielleicht, dass einige der größeren Probleme auch schon gelöst wären. Oder vielleicht muss man auch gar nicht so eine Exklusivität hier postulieren und sagt, wir arbeiten halt an allen gleichzeitig. Wir erkennen an, es gibt einige riesige Probleme wie Klimawandel und auch sicherlich nach wie vor Ungleichheit in der Bezahlung etc. etc. Also wirklich handfeste ökonomische Probleme, aber eben auch solche der Identität, des sich Bewegens in Gesellschaften, sozusagen, also auf sehr, sehr individueller Ebene. Und kann eben auch daran arbeiten. Und weil sie halt so neu sind, drängen sie wahrscheinlich mit einer solchen Kraft in den Diskurs, weil sie halt sonst einfach nicht stattfinden. Sie würden weggedrückt, wie sie halt vermutlich in den letzten Jahrzehnten weggedrückt wurden.
Also ich würde halt, genau, also ich, ja, also das ist jetzt sozusagen quasi fast eine sehr, ja, sag ich mal, also nicht utopisch, aber es ist irgendwie eine Art von Betrachtungsweise, die du schilderst, die ich auch in hohem Maße wünschenswert finde und von der ich mir auch wünschen würde, dass man das auf dem Level so entspannt sehen kann. Wenn man jetzt nochmal ganz kurz sozusagen den Anwalt der anderen Seite sozusagen, also der vielleicht eher konservativen Seite oder derer, die befremdet sind von diesen Spitzen. Also man merkt immer richtig, wie die Sprache auch schon so vergiftet ist ein Stück weit, ne? Also von dieser gegenseitigen Angriffshaltung sozusagen von dem, was jetzt gerade so ein bisschen rechts und links im klassischen Sinne ersetzt. So, aber also wenn man jetzt sozusagen sagt, es gäbe ja sozusagen irgendwie die Befürchtung, also man hat ja schon so ein bisschen manchmal das Gefühl, oder ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass halt vieles, du sagtest, dass man daran arbeitet, so, ne? Und dass halt irgendwie dieses Arbeiten halt immer in Anführungsstrichen nur so auf dieser Bewusstseinsebene stattfindet und halt eben in Bezug auf Themen, die, sage ich mal, zumindest schwierig sind, um damit wirklich Politik im klassischen Sinne zu machen. So, und das wäre ja so eine Befürchtung, die man haben könnte, um das noch zum Ende zu führen, dass eben von dieser überall stattfindenden Identitätspolitik, von diesem ständigen Korrigieren von Sprache, von diesem ständigen Achten auf Quote und so weiter, halt so ein bisschen sowas wie so eine Zermürbung des politischen Gefühls stattfindet sozusagen, total, weil das also jetzt gar nicht unbedingt Konservative, sondern halt vielleicht auch einfach Leute, also ich will jetzt, also die irgendwie, weiß nicht, jetzt
kein Feuilletonisten. Wenn ich ein Wort einschmeißen darf, dann würde ich einfach sagen, auch Humor, ne, und Lockerheit. Genau. Also es fehlt da halt häufig, gerade, also wenn, also es ist ja auch so lustig, es kommt, also lustig im Sinne von, es ist eigentlich traurig, dass es nicht so lustig ist, eben von dieser jüngeren Generation, die sich jetzt so einsetzt für diese Themen, die sind dann oft so verbittert schon, verbissen, hat man den Eindruck. Also es wird mit so überkandidelten, riesengroßen Kanonen geschossen, ne? Auch jetzt Rowling, die kriegt einen Hass ab. Also ihr neues Kinderbuch soll jetzt von ihrem Verlag schon wieder nicht veröffentlicht werden, weil Wahnsinn. In der Abteilung, Kinderbuchabteilung sind vor allen Dingen Leute, hat der Verlag selber gesagt, arbeiten 20- bis 30-Jährige und die weigern sich, dieses Buch auch nur zu lektorieren, da irgendwie den Umschlag drum zu machen, sozusagen, in dem Verlag selbst, in dem sie erscheint. Das ist jetzt wirklich keine Forderung, die von außen kommt. Und ich finde halt auch, das geht so weit. Da müsste man viel mehr einfach wirklich die Auseinandersetzung suchen. Die müsste man auch cooler suchen, lockerer suchen. Ich sehe ein, dass man sich in der, und wahrscheinlich zu Recht, in der Minderheit, in der unterdrückteren, in der mehr machtloseren Position sieht. Aber gerade dennoch, also kann man doch auch relativ unbeschwert spielen. Es wird einem ja nicht gleich in die Fresse gehauen, sozusagen. Ne? Man hat womöglich sozial, gesellschaftlich Nachteile, aber eben man könnte auf eine andere Weise, glaube ich, damit umgehen, als jetzt nur noch schlecht gelaunt zu zählen, Statistiken um den Kopf zu hauen, der Gegenseite irgendwie alles abzusprechen. Das ist halt einfach nicht förderlich in der Diskussion.
Ja, ich fürchte, wir müssen unsere Diskussion jetzt schon beenden. Ich würde irgendwie voll gerne gerade noch total viele Sachen sagen, aber unsere Zeit ist einfach vorbei, oder?
Ja, ich glaube auch, Zeit ist abgelaufen, Hanna. Wir müssen hier den Stab an jemand anders übergeben und wir selber nehmen ihn in 2 Wochen wieder auf.
Bis dahin genau, jetzt. Aber nicht an diese junge Woke-Generation, da bin ich noch nicht bereit. Das ist jetzt irgendwie hier an die ganzen...
Nee, das können wir nicht machen, das stimmt.
Nee,
aber,
das machen wir nicht. Ja. Hier reden nee,
machen wir noch zwei nicht. Die müssen,
weiße genau. Alte Feuilletonisten. Alle zwei
genau,
Wochen.
Wir im Sinne von Maxim Billa, im Sinne von Maxim Billa verteidigen wir hier unsere Pfründe, solange wir können, oder?
Ganz genau, ganz genau. Ja. Okay, hat Spaß gemacht und genau, ihr könnt uns wie immer, also wenn es euch auch Spaß gemacht hat, was natürlich wünschenswertes wäre, dann könnt ihr uns nicht nur hören auf welt.de und Spotify und Apple Music und was es da nicht alles gibt, sondern bitte auch abonnieren und genau, dann sind wir glücklicher.
Genau, und außerdem natürlich könnt ihr immer auf welt.de und auch tatsächlich noch in diesem antiquierten Ding, was einige noch vom Hörensagen als gedruckte Zeitung kennen, lesen. Wenn ihr Sehnsucht habt, sozusagen nach uns in den 14 Tagen, bis wir uns hier wieder treffen an dieser Stelle.
Genau. Tschüss.
Ciao.